Verehrte Brüder und Schwestern, die Diskussion um die Erwählung hat die Kirche durch die ganze Geschichte, ihre ganze Geschichte hindurch begleitet. Ich möchte in meinem zweiten Vortrag den breiteren theologischen Zusammenhang darstellen und dabei auf einige markante geschichtliche wie auch moderne Positionen eingehen. Allerdings, wir werden dabei auch sehen, dass die neueren Fragestellungen sich kaum von den traditionellen unterscheiden. Was sind die Fragen? Einmal, ist der Heilswille Gottes allgemein? Will Gott also alle Menschen retten? Oder will er nur einige Menschen retten? Und damit zusammenhängt die Frage, ist Jesus für alle Menschen gestorben oder nur für die Erwählten? Und die zweite Frage lautet, was kann oder muss der Mensch tun, um gerettet zu werden, und wie ist das menschliche Tun zu bewerten? Bevor ich allerdings diese beiden Fragen angehe, möchte ich ein Problem aufzeigen, das wir beim Lesen der Heiligen Schrift haben, nämlich das Problem mit der Logik. Da schreibt also der Apostel Paulus an Timotheus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. So sagt Paulus 400 Jahre später oder 350 Jahre später, schreibt der schon erwähnte Kirchenvater Augustin in seinem Handbüchlein über den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, dass der Begriff alle Menschen nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern er bedeutet so viel wie, ich zitiere, alle Menschenklassen in ihrer mannigfaltigen Verschiedenheit, Könige und Privatleute, Edle und Unedle, Hohe und Niedrige, Gemäßige und Toren, Reiche und Arme und Menschen aus dem Mittelstand, Männer und Frauen, Kinder, Knaben, Jünglinge, Erwachsene und Greise, Menschen aller Sprachen, aller Sitten, aller Künste, aller Berufsarten, die verschiedensten Charaktere und Temperamente und was es sonst an Unterschiede unter den Menschen gibt. Viele blumige Worte, die aber dieses alle Menschen einschränken auf alle Sorten von Menschen. Merken Sie das Problem. Gott wolle also nach Augustin nicht sagen, dass er wirklich das Heil aller, also jedes einzelnen Menschen wolle, sondern Augustin reduziert den Heilswillen Gottes auf die Erwählten. Die Erwählten kommen natürlich aus allen Bevölkerungsschichten, hohe, niedrige, junge Frauen und Männer und so weiter. Aber der Heilswille Gottes gilt nicht grundsätzlich allen Menschen, so Augustin. Diese Auslegung steht ganz offensichtlich in einem logischen Widerspruch zu den allgemeinen Heilsverheißungen. Diese Auslegung ist in der reformierten Theologie in breiter Form aufgenommen worden. Doch wenn wir die Worte des Apostels Paulus an Timotheus ernst nehmen und sie sagen lassen, was sie sagen, dann ist der Heilswille Gottes allgemein und Augustins Auslegung ist falsch. Dem Wortlaut nach heißt es hier, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und Christus hat sich selbst für alle zur Erlösung gegeben. Dasselbe sagt in großer Klarheit auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, und er, also Jesus Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Nun argumentiert angesichts dieser allgemeinen Heilsverheißungen der durchschnittliche Evangelikale, ja, wenn Jesus für alle Menschen gestorben ist, aber schlussendlich nicht alle gerettet werden, dann gibt es nach menschlicher Logik zwei mögliche Antworten. Entweder Gott kann seinen Willen nicht durchsetzen, er ist nicht in der Lage, einen Menschen zu bekehren, er ist ohnmächtig gegenüber seinem Willen, oder er überlässt es wirklich der Entscheidung des einzelnen Menschen, ob er gerettet werden will oder nicht. Und im letzteren Fall liegt es dann nicht an Gott, sondern am Menschen, eben an den vielen, die sich nicht zu Jesus Christus bekehren, wenn also nicht alle gerettet werden. Und da er Gott nicht bezichtigen will, keine Macht zu haben, einen Menschen zu bekehren, schreibt er es eben dem menschlichen Unwillen zu, wenn dann der Betreffende verloren geht. Und er meint, Gott müsse es doch dann so geordnet haben, dass er einen Menschen nur mit dessen vorheriger Zustimmung retten könne. Also, dann ist das Heil in Jesus wie ein Angebot auf dem Markt. Ich entscheide, ob ich es annehme oder nicht. Diese Auslegung indes steht in einem klaren, logischen Zusammenhang mit allgemeinen Heilsverheißungen, aber sie widerspricht ebenso klaren Aussagen von der Erwählung und davon, dass es nicht am menschlichen Wollen oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen. Damit befinden wir uns in einer logischen Zwickmühle. Werfen wir einen Blick darauf, wie die Reformatoren mit diesem Problem umgegangen sind. Calvin wirft in der Institutio, seinem großen dogmatischen Werk, Buch 3, Kapitel 22, 10, die Frage auf, in welchem Verhältnis zueinander die Allgemeinheit der Einladung und die Besonderheit der Erwählung stehen, weil doch offenbar die allgemeine Einladung, die heilsuniversale Aussage, die Besonderheit der Gnade aufhebe. Wir lesen dann etwa das Folgende. Calvin sagt, denn der da droht, auf die eine Stadt regnen zu lassen und über die andere Dürre zu verhängen, Amos 4,7, der an anderer Stelle einen Hunger nach Unterweisung ankündigt, Amos 8,11, der bindet sich nicht an ein bestimmtes Gesetz, alle gleichermaßen zu berufen. Und der dem Paulus untersagt, in Asien zu predigen, Apostelgeschichte 16,6, der ihn von Bithynien weglenkt und nach Mazedonien herüberzieht, Apostelgeschichte 16,7 folgende, der zeigt, dass es sein Recht ist, diesen Schatz auszuteilen, an wen es ihm gut scheint. Ferner, der Glaube ist eben deshalb nicht allgemein, weil die Erwählung etwas Besonderes ist. Es sind eben nicht alle mit sehenden Augen und hörenden Ohren begabt. Es fällt eben auch Same unter die Dornen. Analog gilt von der Verwerfung, dass auch Esau, noch bevor er eine böse Tat getan hatte, gehasst wurde. Römer 9, Vers 13. Auch die Verstockung folgt dem Willen Gottes. Mit anderen Worten, Calvin versucht hier nicht einen logischen Ausgleich herzustellen, sondern er stellt einfach fest, was die Heilige Schrift als Faktum darstellt, dass Gott das Evangelium dem zuwendet, dem es ihm gut dünkt. Ich halte diese Selbstbescheidung Calvins ganz einfach für schriftgemäß. Er spekuliert nicht. Er versucht nicht zwanghaft mit seiner Logik die Texte auf eine Linie zu bringen, sondern er stellt einfach fest, so sagt es die Schrift. Da haben wir wohl allgemeine Heilsaussagen, aber wir beobachten genauso, dass Gott den einen das Evangelium vorenthält, während er es den anderen gibt. Martin Luther hat in seiner Schrift vom unfreien Willen an dieser Stelle durchaus noch etwas weiter gebohrt. Er unterscheidet in seiner Schrift vom unfreien Willen zwischen dem verborgenen Gott und dem offenbaren Gott. Hören wir, was er dazu sagt. Der offenbare Gott, so zeigt Luther, weint über Jerusalem und klagt. Wie oft habe ich, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt. Während der verborgene Gott den Juden, wie Jesaja sagt und Paulus zitiert, einen Geist der Betäubung gegeben hat, so dass sie das Evangelium nicht hören können und auch nicht verstehen können. Diese Aussage Luthers zeigt, dass er Gott in einer, ich nenne es Komplexität, sieht, die wir mit unserer Logik nicht aufdröseln können. Und ich halte das theologisch gesehen auch für richtig, denn Gott ist in der Tat so, dass wir ihn nicht berechnen können. So, dass wir ihn gewissermaßen in das Koordinatenkreuz unserer Logik einbauen können. Sondern er ist komplex. Und Luthers Quintessenz ist, wir sollen den verborgenen Gott fürchten und anbeten, aber dem offenbaren Gott glauben und zu ihm hingehen und uns an ihn halten. Und das bedeutet auch, das entnehme ich sowohl Calvins Sicht wie auch Luthers Sicht. Jetzt hören Sie bitte gut zu, das möchte ich Ihnen in meinem Vortrag richtig einschärfen, einbläuen. Gott möchte nicht, dass wir über diese Fragen spekulieren. Wir können ja mit unseren Computern manches machen. Wir haben den einen Modus und den anderen Modus. Und so können wir die Bibel auch im Spekulationsmodus lesen. Können sie aber auch im Modus des verlorenen Sünders, der der Gnade bedarf, lesen. Wir können uns also aus der logischen Zwickmühle nicht befreien, wenn wir nicht angesichts der komplexen biblischen Aussagen der aristotelischen Logik, der wir doch anhängen, das Recht verweigern, über die Schrift zu bestimmen. Luther würde hier sagen, hier soll unsere Vernunft stillstehen. Man wird uns da vorwerfen, Kaiser, du sagst jetzt, wir dürfen keine Fragen mehr stellen. Wir sollen einfach alles schlucken, selbst wenn es der größte Widersinn ist. Vorsicht! Wir müssen allerdings an dieser Stelle in der Tat mit unserer Logik, von der wir meinen, sie sei allgewaltig und diene zur Deutung der Welt und auch zur Deutung Gottes, wir müssen an dieser Stelle erkennen, dass unsere Logik auch unter der Sünde steht. Unsere Geistlichkeit ist eben nicht gut. Unsere Geistlichkeit ist auch von der Sünde geprägt. Und das ist der theologische Grund dafür, dass unsere Logik an bestimmten Stellen einfach mal Rotlicht, das rotes Licht, die rote Ampel sehen muss. Und noch einmal, wir dürfen nicht spekulativ die Bibel lesen. Die Bibel redet nämlich nicht zu uns als zu müßigen Theologen und spekulativen Philosophen, die nun gerne mal wissen wollen, wie ist es denn nun? Die gerne ihre Neugier befriedigen wollen, sondern die Bibel redet zu uns als verlorenen Sündern, die des Heils bedürfen. Und unter dieser Perspektive gewinnen beide Aussagen, die allgemeine Heilsverheißung wie auch die von der Erwählung, einen guten Sinn. Das hoffe ich im Folgenden zeigen zu können. Damit nehme ich die erste Frage auf. Für wen ist Jesus gestorben? Wir haben gelesen in Johannes 2, Vers 2, er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und wir könnten noch viele weitere Schriftaussagen anführen, die davon sprechen, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Aber dann heißt es auch von Christus, dass er die Gemeinde erlöst habe, dass er sich für sein Volk hingegeben hat, Titus 2,14, dass er für die Sünden seines Volkes gestorben ist, dass er die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, Epheser 5,25-27. Und deswegen können wir natürlich auch mit gutem Recht sagen, dass er nur für die Erwählten gestorben ist. Und Sie merken, haben wir mit unserer Logik ein Problem. Stellt man nun die Frage, ob Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist oder ob er nur für die Sünden seines Volkes gestorben ist, dann finden wir in der Bibel beides bejaht. Und wenn die Bibel in einer solchen Komplexität redet, dann haben wir nicht das Recht, ihre Aussagen im Sinne unserer Logik zu frisieren. Sei es, dass wir das eine, in die eine Richtung argumentieren oder in die andere. Ich hatte in meinem ersten Vortrag kurz angedeutet, dass es im Jahre 1618 und 19 in Dordrecht in Holland die bekannte Synode gab, die die Prädestinationslehre fixiert hat als Dogma. Ich darf einmal aus Dordrecht zitieren. Denn dies war der völlig freie Rat, der gnädige Wille und das Vornehmen Gottes, des Vaters, dass die lebendig und selig machende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes sich auf alle Auserwählten erstrecke, um diese allein mit dem rechtfertigenden Glauben zu beschenken und durch denselben unfehlbar zur Seligkeit zu führen. Soweit Dordrecht. Und damit ist klar, das Sühnopfer Jesu gilt nicht für alle Menschen, sondern nur für die Erwählten. Und daraus ergibt sich die Lehre von der begrenzten Versöhnung, der begrenzten Sühne, englisch Limited Atonement, die von reformierten Christen vorzugsweise auch wirksame Sühne genannt wird. Und sie besagt, dass Christus bei seinem Tod am Kreuz nur die Sünden der Erwählten auf sich genommen habe und dass er nur für die Erwählten gestorben sei. Für die übrigen Menschen sei Jesus nicht gestorben. Und damit ist offensichtlich, dass ein schwerer Calvinist eine Reihe von Bibelstellen ignorieren und die Bibel so einseitig deuten muss, dass sie seiner Logik entspricht. Die Lehre von der begrenzten Sühne entspricht dieser Logik um den Preis, dass eine ganze Reihe anderer Schriftaussagen einfach vernachlässigt oder umgedeutet wird. Etwa dann in dem Sinne Augustins, dass dieses alle Menschen bedeutet, alle Sorten von Menschen. Eine weitere logische Konsequenz dieser Sicht ist, wer behauptet, Jesus sei für alle gestorben, ist ein Taschenspieler. Der Evangelist, der diese Aussagen der Schrift nimmt und sagt, hier steht es, Christus ist für die Sünden der Welt gestorben und damit Anlass gibt zu glauben, jedem einen Anlass gibt zu glauben, ja, dann ist er auch für mich gestorben, der ist ein Taschenspieler. Er gaukelt etwas vor, was nicht stimmt. Wer also in einer Evangelisation sagt, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben, offeriert denen unter seinen Hörern, die nicht erwählt sind, etwas, was er nicht einlösen kann. Und wir bemerken erneut, wohin uns die aristotelische Logik führt. Ich zögere nicht zu sagen, in Teufels Küche. Nicht umsonst nannte Luther Aristoteles Narristoteles oder der schalkhafte Heide. Luther war ja immer etwas polemisch in seinen Sätzen, öfters jedenfalls. Und deshalb gilt auch an dieser Stelle, dass wir eingestehen müssen, dass wir die Komplexität in Gottes Wort nicht auflösen können. Unsere Vernunft sollte sich auch an dieser Stelle zurückhalten und sich nicht zu Aussagen verleiten lassen, die der Schrift widersprechen. Überlassen wir es Gott, wie er die unterschiedlichen Aussagen in seinem Wort auf einen Nenner bringt. Gestatten Sie mir, ich sage das als Theologe, der systematische Theologie gelernt hat und betreibt und für den systematisches Denken tägliches Brot ist, das tägliche Handwerkszeug. Ich muss aber an dieser Stelle in aller Klarheit sagen, weg vom Spekulationsmodus, weg von der gefallenen Logik, die versucht, Gottes Wort hier in ein System zu pressen, bei dem wir Gott berechnen oder einfangen können. Es ist doch vielmehr so. Dass die Bibel eben nicht zu müßigen Theologen und Philosophen redet, sondern zu Sündern. Und die Aussage, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, ist für mich Anlass zu glauben, er ist auch für meine Sünden gestorben. Keiner kann behaupten, für mich ist Jesus nicht gestorben, um damit seinen Unglauben zu rechtfertigen. Vielmehr sind die allgemeinen Heilsverheißungen der feste Grund für die Heilsgewissheit. Und darum geht es im Glauben, dass wir den gnädigen Willen Gottes uns, dass wir des gnädigen Willens Gottes uns gegenüber gewiss werden. Nicht darin, dass wir spekulativ erheben, ob Jesus für uns gestorben ist, jenseits der Bibel durch eine wie auch immer geartete Zusatzinformation, sondern aus dem unfehlbaren und wahren Wort Gottes, das uns sagt, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben und darum hat jeder das Recht, dieses auch zu glauben. Wenn Gott es sagt, dann kann keiner davon irgendeinen Abstrich machen. Umgekehrt ist allerdings auch klar, nach dem Vorsatz Gottes ist Jesus tatsächlich nur für die Sünden der Gläubigen gestorben. Nur, Gott will nicht, dass wir an dieser Stelle weiter spekulieren, bevor wir glauben und fragen, bin ich erwählt? Ist Christus auch für mich gestorben? Woher weiß ich, dass ich erwählt bin, dass Christus für mich gestorben ist? Gestatten Sie mir, dass ich noch einmal dort recht zitiere. Dieser, ihrer ewigen und unveränderlichen Erwählung zur Seligkeit werden die Auserwählten zu seiner Zeit, wenn auch in verschiedenen Graden und ungleichem Maße, vergewissert. Nicht, wenn sie die Verborgenheit und Tiefen Gottes neugierig erforschen, sondern wenn sie die untrüglichen Früchte der Erwählung im Worte Gottes aufgezeigt, als das sind der wahre Glaube an Christus, kindliche Gottesfurcht, göttliche Traurigkeit über die Sünde, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit und so weiter, mit geistlicher Freude und heiligem Vergnügen in sich wahrnehmen. Soweit das Zitat von Dordrecht. Ich halte diese Auskunft für mehr als problematisch, denn sie behauptet, dass der Christ auf seine geistlichen Regungen bei sich schauen soll und aus ihnen ableiten soll, wow, ich bin gerettet, ich bin erwählt. Wie zwiespältig sind doch unsere Gefühlsregungen als Christen. Wie real das Wohlgefallen an der Sünde. Was soll der Christ denken, wenn er neben aller Freude an Christus und seinem Heil auch jene bösen Gedanken und Gefühle bei sich aufsteigen sieht? Schriftgemäß ist, dass wir in Christus erwählt sind. In ihm hat er uns erwählt, sagt die Schrift. Und darum müssen wir unsere Erwählung dort erkennen, wo sie eben offenbar ist, nämlich in Christus. Ihn aber haben wir nur durch den Glauben an die allgemeinen Heilsverheißungen Gottes. Das heißt also, Gott verpackt seine Erwählung nicht, indem er uns irgendwie zukommen lässt, schau mal, ich habe dich erwählt und jetzt kannst du glauben. Und jetzt siehst du ja bei dir, du bist ein gläubiger Mensch, du liebst mich, du hängst an mir, du freust dich am Evangelium. Jetzt kannst du sehen, jetzt bist du gerettet, jetzt bist du erwählt. Nein, Gott führt uns unsere Erwählung vor im gekreuzigten Christus, von dem Johannes der Täufer sagt, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und Gott will, dass wir dieser Zusage glauben. Und indem wir Christus erkennen als den Heiland für unsere Sünden, erkennen wir auch, er ist ja der gute Hirte, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Er wird nicht zugeben, dass mich irgendeine andere, irgendeine Kreatur aus der Hand Gottes reißt. Ja, dann erkennen wir unsere Erwählung in Christus allein. Also, nicht Selbstbespiegelung, wozu uns Dordrecht anleitet, sondern Vertrauen auf die Zusagen des gewissen Wortes Gottes. Da, in Christus, erkennen wir unsere Erwählung. Und wir hören auf zu spekulieren, warum kann ich es glauben und der andere nicht? Warum gibt es Gott mir und nicht meinem Bruder? Warum gibt er es mir und nicht meinen Kindern? Warum gibt er es mir und nicht meinem Vater? Oder warum gibt es Gott meinem Vater aber nicht mir? Diese spekulativen Fragen befriedigen wohl unsere Neugier, führen uns aber nicht zur Umkehr, geschweige denn zum Glauben. Sie sehen, dass ich für diese Frage, für wen ist Christus gestorben, keine unsere Logik befriedigende Antwort geben kann, sondern ihnen sagen kann, was die Schrift sagt. Und die Schrift redet in der Tat in dieser Komplexität von allgemeinen Heilsverheißungen und Aussagen, dass eben nur die Erwählten, Christus nur für die Erwählten gestorben ist. Klar, dass im Blick auf den Ausgang der Geschichte und im Blick auf den Plan Gottes generell, der ja über allen Dingen steht, es so ist, dass Christus für die Erwählten gestorben ist. Aber Gott sagt uns das so nicht. Er verpackt uns die Erwählung nicht in der Weise, dass wir ihrer ansichtig werden, wie dort recht es sagt, sondern er verpackt unsere Erwählung und alles, was er uns an Heilsgaben zueignen möchte, in die allgemeinen Heilsverheißungen des Evangeliums. Von daher, wenn Sie Ihrer Erwählung gewiss werden wollen, dann lassen Sie sich von Johannes dem Täufer sagen, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, und vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie nicht belügt. Damit komme ich zu der zweiten Frage, der schwierigen Frage, wie steht Gottes Werk und wie stehen Gottes Werk und menschliches Handeln zueinander? Wie sind beide einander zuzuordnen? Zunächst einmal, dass ein Mensch verloren geht, das ist seine Schuld. Jesus sagt in seinem Klagewort über Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, aber du hast nicht gewollt. Bitte sehr, das ist das, was der natürliche Mensch kann. Darauf ist er programmiert, das tut er gerne, Gott widerstehen. Und er widersteht auch Gott, wenn er seine frommen Werke tut. Wenn er sich meint, bei Gott empfehlen zu können, wenn er ein gutes Werk tut, wenn er sich entscheidet, wenn er sich bekehrt, wenn er Reue übt, Buße übt, eben alles aus seinen natürlichen Kräften heraus oder unter der Meinung, das sei ihm doch von Gott so gegeben, aber dann doch sich eben applaudiert und auf die Schultern klopft, das hast du gut gemacht, jetzt hast du deine Frömmigkeit gut ins Werk gesetzt. Da sündigt der Mensch im guten Werk, weil er mit guten Werken sich vor Gott empfiehlt, sich rühmt. Der Sünder, der es wagt, sein dreckiges Kleid ein bisschen zu entstauben und sich dann bei Gott zu präsentieren, schau mal Gott, mein Kleid ist nicht so staubig wie das von dem anderen da. Das ist nichts anderes als fleischlicher, sündiger Selbstruhm, Sünde gegen den allmächtigen Gott. Also, wir halten fest, dass der Mensch verloren geht, das entspricht seinem Willen. Er will Gott widerstehen. Er geht verloren wegen seines sündigen Unwillens. Aber der Umkehrschluss, dass ein Mensch errettet werde, wenn er es denn wolle, wenn er einen guten Willen habe, dass er errettet werde, weil er sich bekehrt habe oder entschieden habe, dieser Umkehrschluss ist wohl logisch, aber er ist genauso falsch. Denn es liegt, wie die Heilige Schrift sagt, nicht am menschlichen Wollen oder Laufen. Hinter der Argumentation des Evangelikalen, dass Gott ein allgemeingültiges Heilsangebot mache und es infolgedessen am Menschen liege, ob er gerettet werden wolle oder nicht, steht ja ein ganz spezifisch menschliches Bedürfnis. Es ist das Bedürfnis, über einen selbst verfügen zu können, das Heft in der Hand zu behalten, kontrollieren zu können, was mit einem passiert. Und dieser Wille zur Selbstmächtigkeit ist ein Kennzeichen des gefallenen Menschen. Der Mensch will eben, der gefallene Mensch will eben auch im Blick auf seine Rettung sein wie Gott. Gott darf ihn retten. Und natürlich ein freibleibendes Heilsangebot zur Verfügung stellen. Aber er stellt sich daneben Gott und sagt, so, lieber Gott, toll, was du da gemacht hast, ich lobe dich darüber. Aber jetzt entscheide ich, ob ich es annehme oder nicht. Und er macht sich damit in seinem Entscheiden, in seinem Wollen, kompatibel mit Gott. Und das ist nichts anderes als nackte Anmaßung und Ausdruck menschlicher Sünde. Wenn der Mensch meint, entscheiden zu können, ob der Arm Gottes sich bewegt oder nicht, wenn er meint, sich einschalten zu können in Gottes Handeln, dann tut er genau das, was der Humanismus möchte. Gott bei seinem Handeln zu helfen, Bedingungen zu erfüllen, damit Gott ihn segnet, Gott zu zeigen, was für ein toller Hecht er doch ist. Und dabei natürlich ganz demütig sein, aber eben doch zu denken, ich habe das meine getan. Er stellt seine Entscheidung direkt neben Gottes Zusage und erst seine Entscheidung setzt die Zusage Gottes für ihn in Geltung. Und das ist typisch für den modernen Menschen. Er geht ohne zu zögern davon aus, dass er in seiner Geistigkeit, mit der er seine Entscheidung meint, treffen zu können, mit Gott kompatibel sei. Ob er das so sagt, das sei dahingestellt, aber er ist der Meinung, wenn ich will und Ja sage zu Gott, ja, dann stelle ich mich zu Gott und dann entspricht das dem Angebot, dann ist das kompatibel zu dem Angebot, das Gott mir macht. Also, Gottes allgemeiner Heilswille plus mein des Menschen individueller Wille machen das Heil. So denkt der durchschnittliche Evangelikale. Ein Student sagte mir vor mehr als 20 Jahren etwa, ja, aber irgendetwas muss der Mensch doch tun. Was er sagte, stand in seltsamem Einklang mit dem Wort des Thomas von Aquino, Gott rechtfertigt uns nicht ohne uns, so der große Theologe und Kirchenlehrer der römischen Kirche im Mittelalter. Und so denken wir im Grunde doch alle. Auf einer ganz evangelikalen Internetseite eines Schweizers ist darum zu lesen, ich zitiere, in der Bibel werden Menschen aufgefordert, sich zu bekehren, Bibelstellen. Und es wird bezeugt, dass Menschen sich bekehrten, Bibelstellen. Der Ausdruck, Gott bekehrt jemanden, kennt die, den Ausdruck, Gott bekehrt jemanden, kennt die Bibel nicht. Wir stehen also hier vor einem ganz grundlegenden Problem. Wie verhält sich das Handeln Gottes zum Handeln des Menschen? Bedeutet das Handeln Gottes, dass der Mensch sich müßig hinter den Ofen setzen muss? Keineswegs. Gott handelt auch im menschlichen Tun. Lassen Sie mich einige Beispiele geben. Wir lesen etwa im Zusammenhang der Eroberung des Landes Kanaan durch die Israeliten unter Josua, Zitat, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. So lesen wir in Josua 21, 43 und 44. Es war überhaupt keine Frage, dass auch bei dieser Aussage die Israeliten bei der Eroberung zum Schwert griffen. Trotzdem heißt es, dass Gott ihnen das Land gegeben habe. Sie haben es sich nicht selbstmächtig und im Vertrauen auf ihre Kampfkraft genommen. Aber Gott hat ihr normales geschöpfliches Handeln und in diesem Fall einen Eroberungskrieg in sein Handeln hineingenommen. Auch wenn die Mauern von Jericho ohne Sprengstoff ineinander fielen, so mussten die Israeliten über die Steine klettern und die nun offene Stadt erobern. Aber alles war Gottes Gabe, wie aus den Worten Josuas hervorgeht. Das heißt also, wir dürfen das Handeln Gottes nicht so verstehen, als wäre damit das menschliche Tun einfach erstickt. Gott handelt eben auch durch die Hand seines Geschöpfes. Schauen wir, was das Neue Testament zur Sache sagt. Wir erinnern uns, es geht um die Frage, ob die Buße Gottes Gabe oder ein menschliches Werk ist. Wir hören, wie Paulus zu den Athenern sagt, Zitat, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Also möchte man meinen, Buße sei ein menschliches Werk. Gott gebietet, tu Buße, also muss der Mensch was tun. Und tatsächlich, natürlich ist Buße ein menschliches Werk. Der Mensch tut dabei was. Doch derselbe Paulus schreibt an Timotheus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe. Die Wahrheit zu erkennen. Hier ist klar, dass ein Mensch über seine Buße nicht verfügen kann. So sehr Buße ein menschliches Tun ist, denn die Menschen tun ja Buße, wenn Gott es ihnen gibt, wenn Gott es ihnen es gibt, so kann der Mensch doch nicht darüber verfügen. So sehr die Buße Gottes Gebot ist, so wenig ist sie eine menschliche Leistung oder eine vom Menschen zu erfüllende Bedingung. Gott ist es, der einen Menschen bekehrt. Und das hat eine Gestalt. Dann denkt der Mensch anders. Dann sieht er seine Sünde ein. Vielleicht bereut er sie so tief, dass er darüber Tränen vergießt und sich schämt für all das, was er falsch gemacht hat. Vielleicht fleht er zu Gott und fällt er auf den Boden und fleht zu Gott, Gott sei mir doch gnädig. Aber all dieses Tun ist Gabe Gottes, weil Gott den Menschen bekehrt, weil Gott die Buße gibt. Das beste Beispiel dafür, dass Gott einem Menschen Buße gibt, ist Paulus selbst. Er hatte sich klar gegen Jesus entschieden. Er verfolgte die Christen, er sorgte dafür, dass sie in den Synagogen ausgepeitscht wurden und er verhalf einigen zum Tode. Das wollte Paulus, das war seine Entscheidung. Aber dann trat ihm Jesus vor Damaskus entgegen. Es wird mit keiner Silbe gesagt, dass Jesus ihn gefragt hätte, Paulus, möchtest du jetzt Buße tun? Möchtest du jetzt an mich glauben? Möchtest du mein Apostel werden? Die Bekehrung des Paulus besteht ganz einfach darin, dass Jesus ihn beschlagnahmt. Dass Paulus angesichts der Einsichten, die ihm Jesus vermittelte, nämlich, dass Jesus ihm erschien und ihm sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Tatsache, die Jesus ihm vorhält, ist ja nichts anderes als ein Aufdecken der Sünde des Paulus. Jesus sagt damit Paulus, du sündigst an mir. An keinem Geringeren als an dem erhöhten Christus, der Gott ist, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt, an dem vergreifst du dich, indem du meine Kirche verfolgst. Diese Einsicht stellte Jesus dem Paulus, der sich gegen Jesus entschieden hatte, einfach vor Augen. In aller Klarheit, in aller Unausweichlichkeit. Und Paulus, er dachte um. Er musste umdenken. Es liegt auf der Hand. Jesus schuf die Umkehr, indem er Paulus einfach informierte. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und damit sagte Jesus, Paulus, du irrst gewaltig. Ich bin wirklich Gottes Sohn. Ich bin wirklich auferstanden und lebe. Du sündigst an mir, dem lebendigen Gott. Und die Buße des Paulus bestand darin, dass ihm Jesus diese neue Einsicht vermittelte. Und dass Paulus sie gewann auf diese Weise. Er sah ein, dass er nicht nur nicht an Jesus glaubte, sondern auch aktiv gegen ihn stritt. Aber mit dieser Einsicht, die Jesus ihm gab, brach Jesus seinen sündigen, bösen Widerstand gegen ihn. Und Paulus wurde durch die Gnade Gottes, eben weil Gott es ihm gab, sogar der Apostel, ein Apostel Jesu Christi. Und so hat Gott sowohl den Glauben als auch den Aposteldienst des Paulus geschaffen. Und darum konnte Paulus sagen, dass er durch Gott zum Apostel gemacht wurde und nicht aus menschlichem Willen. Aber dass er dann schließlich Apostel war und dieses Apostelamt wahrnahm, dass er sich dafür engagierte, dass er dafür sein Leben riskierte, ist überhaupt keine Frage. Natürlich handelt Gott auch am Menschen, wenn er ihm das Heil zueignet. Der Mensch tritt dabei in Erscheinung. Aber wie? Niemals wird das, was Gott tut, als eine vom Menschen zu erfüllende Bedingung dargestellt. Der Mensch tritt hier vielmehr als Empfangender in Erscheinung. Und das bedeutet, dass er dem, was Gott ihm zusagt, glaubt. Einfach glaubt. Ein Mensch, der glaubt, sieht weder auf seine Werke noch auf seinen Glauben, sondern auf die Zusagen Gottes. Wenn also die Schrift sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden, dann formuliert sie damit nicht eine vom Menschen zu erfüllende Bedingung, sondern dann zeigt sie, das ist die Weise, in der Gott dir das Heil gibt. Dieses Gebet ist Ausdruck des Glaubens. Dass ein Mensch also überhaupt Gott anruft, ist eine Frucht des Glaubens. Und diesen hat Gott im Herzen des Menschen geweckt. Ich spreche jetzt nicht von allen Gebeten, die irgendwie zu Gott gesprochen werden, eben, sondern von dem Gebet, oder den Gebeten, die ein Mensch aus rechter Erkenntnis Christi, aus rechter Erkenntnis seiner eigenen Sünde zu Gott richtet. Damit komme ich zum letzten Teil. Wir müssen feststellen, dass Gott Menschen zum Heil erwählt hat und infolgedessen die anderen auch unter seinem Zorn verbleiben und verloren gehen. Das ist eine klare Aussage der Heiligen Schrift. Und es gibt überhaupt keinen Grund, diese Aussagen abzuschwächen. Etwa indem man sagt, Gott weiß doch alle Dinge im Voraus und er sieht vorher, wer dann an ihn glauben wird und die erwählt er dann. Diese Sicht haben viele Lutheraner vertreten und mit ihnen viele Pietisten und Evangelikale. Andere sagen, die Erwählung habe nichts mit dem ewigen Heil zu tun und der ewigen Verdammnis, sondern sie beziehe sich auf die Rolle, die der Mensch in diesem Leben spielt. Wieder andere lehnen die Vorherbestimmung Gottes einfach rundweg ab, weil sie sagen, das Heil liege doch eindeutig in der Hand des Menschen. Und wieder andere sagen, nein, in Jesus sind alle erwählt. Doch mit all diesen Denkweisen wird der Grund des Heils schlussendlich in den Menschen gelegt und der menschliche Dünkel mit seiner Entscheidung, Gott zu veranlassen, einen anzunehmen, hält sofort Einzug. Dem stehen die klaren Aussagen der Schrift gegenüber, dass die Errettung aus Gnaden ist. Und die Gnade ist nichts anderes als die Gestalt der Erwählung. Lassen Sie mich Ihnen abschließend vor Augen führen, was die Erwählungslehre leistet. Einmal, sie macht den Widerspruch des Gottlosen offenbar. Wer im Unglauben verharrt, wird gegen Gott polemisieren. Entweder gegen Gottes freie Gnade und sagen, ist doch Willkür. Den einen erwählt er, den anderen lässt er fallen. Wo ist hier das Prinzip der Gerechtigkeit? Und wir verstehen Gerechtigkeit im Sinne der französischen Revolution als Egalité, als gleiches Recht für alle. In dem Sinne also, Gott müsse jedem doch die Chance geben, sich zu bekehren. Oder er polemisiert in der Weise, dass er sagt, was für ein gnädiger Gott, der mich geschaffen hat, damit ich in die Hölle komme. Das sagte mir ein junger Mann, der im Jahre 1973 bei einer Demonstration in Bern Steine geworfen hatte und auf dem Rückweg nach England in seine Heimat, wo er offensichtlich reformiertem Gedankengut begegnet war, in einer Basler Teestube landete, wo ich zufällig ihn traf. Und er sagte mir, What a merciful God who creates me to go to hell. Was für ein gnädiger Gott, der mich geschaffen hat, um in die Hölle zu kommen. Oder er stellt die Frage, die Paulus in Römer 9, Vers 19 stellt. Ja, warum beschuldigt uns Gott dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Indem ein Mensch so seinen Widerspruch gegen Gott vorträgt, gibt er zu erkennen, dass er sich nicht vor Gott beugen will. Die Schrift aber erwartet, dass der Mensch Gottes Souveränität anerkennt. Ich erinnere an das, was ich in meinem ersten Vortrag sagte, im Blick auf die Demütigung, von der Luther dort sprach. Dass der Mensch also Gottes Souveränität anerkennt, denn die Antwort, die Paulus auf die letztgenannte Frage, warum beschuldigt er uns da noch, gibt, ist die des Bildes vom Töpfer und dem Ton. Der Mensch soll erkennen, ich bin nur ein Geschöpf. Ich kann meinen Schöpfer nicht zur Rede stellen für das, was er tut. Warum er so und nicht anders handelt und warum er mich so und nicht anders behandelt. Der Mensch soll lernen, sich unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen. Im Übrigen ist ganz klar, dass Gott nichts Unrechtes tut, wenn er einen Menschen in die Hölle schickt. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Gott handelt nach seinem Recht, wenn er Menschen mit dem ewigen Tode bestraft. Und er ist überhaupt nicht gezwungen, einen Menschen zu retten. Nicht einmal seine Liebe verpflichtet ihn, Menschen zu retten, sondern seine Liebe ist frei. Wer dagegen meint, widersprechen zu müssen, macht deutlich, dass er sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes demütigen will. Zweitens, die Erwählungslehre nimmt dem, der sich seiner Werke rühmt, die Basis seines Vertrauens weg. Ein religiöser Mensch wird ein Interesse haben, mit seiner Religiosität bei Gott sich zu empfehlen. Hier sehe ich zum Beispiel den rechtschaffenen Volkskirchenchristen, der nach dem Motto lebt, tue Recht und scheue niemand, der im Konfunterricht die im Luthers Katechismus kennengelernt hat und die 10 Gebote noch einigermaßen kennt. Was Recht ist, das lässt er sich durch die Gebote Gottes sagen, und dann denkt er bei sich selbst: Also, ich glaube, dass ein gerechter Gott im Himmel ist. Ich tue Recht, also muss er mich doch in seinem Gericht annehmen. Ihm sagt die Erwählungslehre: Freund, auf dein anständiges Leben kannst du nicht bauen. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Und das wird ihn aufregen. Und er wird die Predigt von der Gnade Gottes tadeln, weil er meint, dann würde doch der Gottlosigkeit Vorschub geleistet, dann könnten die Menschen doch frei tun und lassen, was sie wollen, wenn Gott ihnen denn doch dann gnädig wäre. Aber dann habe ich auch den Neupietisten oder Evangelikalen vor Augen, indem er darauf vertraut, indem er darauf verweist: Ja, Gott hat mich doch als sein Ebenbild erschaffen. Ich habe doch auch Freiheit zu entscheiden. Ich bin doch eine Person, so wie Gott eine Person ist. Also wenn ich mich entscheide, dann lege ich den Schalter um. Dann mache ich das Heil Jesu Christi bei mir fest. Mit meiner Bekehrung stelle ich mich zu Christus. Damit baute er auf seine Entscheidung. Er hat sich bekehrt. Er hat die in seinen Kräften stehende Entscheidung getroffen, Jesus aufzunehmen, an ihn zu glauben und ist entschlossen, ihm zu leben. Er ist derjenige, der das Evangelium als Angebot wahrnimmt, und er glaubt, dass es am Menschen liege, wenn er gerettet werde. Und darum vergewissert er sich wieder und wieder, dass seine Entscheidung auch wirklich echt war. Hört er dagegen die Botschaft von der Erwählung, dann meint er, ihm würde der Boden unter den Füßen weggezogen. Alles das, worauf er bis dahin vertraut hat, soll auf einmal nichts mehr gelten. Und darum wird er fuchtig, er bekämpft die Erwählungslehre oder blendet sie einfach aus. Das Dritte: Die Erwählungslehre ist dem, der Heilsgewissheit haben will, ein starker Trost. Der rechte Christ, der die Forderung des Gesetzes in aller Klarheit und Schärfe vernommen hat und eingesehen hat, dass er rettungslos verloren ist und dass er keine Nische hat, in die er sich zurückziehen kann, keine Nische, von der aus er entscheiden kann, keine Nische, von der aus er gute Werke tun kann. Dieser Mensch, der seine Verdammnis sieht, der wird um Gnade bitten. Der wird erkennen, dass er nur aus der freien Gnade Gottes heraus gerettet werden kann. Und wenn er dann erkennt, dass Christus für ihn gestorben ist, wenn er aufgrund der allgemeinen Heilsverheißung glauben kann, dass Christus gerade auch für ihn gestorben ist, der wird Gott loben und Dank sagen für die Freiheit der Gnade und gewiss sein: Gott liebt mich ohne Vorleistung, ohne dass ich mich im Nachhinein auch noch abmühen müsste, um, sagen wir einmal, den Klassenerhalt zu verdienen, um mit der Heiligung also mein Erwähltsein gewissermaßen abzusichern. Er erkennt, dass sein Heil in Gottes unwandelbarem Willen liegt, und er wird dem Herrn vertrauen, dass er ihn zum ewigen Leben bewahrt. Für ihn ist die Erwählungslehre ein großer Trost, weil sie ihm Anlass gibt, von sich selbst und seinen schwachen Versuchen und Bemühungen wegzusehen und auf Christus zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.